Die große Warum-Frage. Wer hat sie sich nicht schon einmal gestellt? Vielleicht gerade in dieser Zeit. Aber erst wenn es um Leid und Anfechtung geht, dann wird sie wirklich ernsthaft gestellt. Und wenn Atheisten sich diese Frage stellen, dann bleibt das letztlich nur Gedankenspielerei. Doch für Christen, die an Gottes Gnade glauben, kann diese Warum-Frage an den letzten Nerv gehen. Wenn tiefe Zweifel an der Liebe Gottes hochkommen, ja, was machst du dann? Woher bekommst du Gewissheit? Selbst Jesus hat ja diese Warum-Frage gestellt, und zwar am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum passiert mir diese große Not? Bist du noch für mich, Gott? Bist du noch auf meiner Seite? Meinst du es noch gut mit mir? Nun, interessanterweise ist tatsächlich die Warum-Frage Jesu am Kreuz und dann auch sein letztes Wort am Kreuz, nämlich es ist vollbracht, die Antwort auf unsere Warum-Fragen. Was auch immer passiert, Gott meint es gut mit uns. Nun, warum können wir uns da sicher sein? Lukas will uns mit seinem Bericht über das Leben Jesu, also mit seinem Evangelium, Gewissheit geben. Und vielleicht sagt man jetzt, ja, okay, aber das Evangelium ist ja knapp 2000 Jahre alt. Was soll mir so ein 2000 Jahre alter Bericht Gewissheit geben? Woher soll ich wissen, ob ich diesen Bericht glauben kann oder ob es nicht einfach nur ein Märchen ist? Ich denke, wenn man das Evangelium wirklich aufmerksam liest, auch gerade wenn man alle vier Evangelien liest, dann wird man erkennen, dass das mit Jesus nicht von ungefähr kommt. Aber schon alleine die Widmung, mit der Lukas sein Evangelium beginnt, die er seinem Evangelium voranstellt, eine Widmung, in der er uns seine Arbeitsweise vorstellt, kann uns große Gewissheit geben. Das ist heute unser Thema, die wissenschaftliche Arbeitsweise des Evangelisten Lukas. Das klingt jetzt so ein bisschen trocken, dieser Titel, das gebe ich zu. Aber wie oft lesen wir dann einfach über so eine Widmung, über so einen Anfang drüber weg, bis dann die Geschichten kommen, die man eigentlich lesen will. Und wie viel steckt schon in diesen ersten Worten des Lukas-Evangeliums drin? Wie wichtig ist das für uns? Das werden wir uns heute anschauen. Ich hoffe, dass es spannend für euch sein wird. Lukas selbst war ja kein Jude. Er war ein Heidenchrist. Und damit war er der einzige Heide, der am Neuen Testament mitgeschrieben hat und tatsächlich sogar einen sehr großen Beitrag geleistet hat, nämlich das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Er kam wahrscheinlich aus Antiochien. Und Paulus berichtet in einem seiner Briefe, dass Lukas Arzt war. Das erkennt man dann auch in seinem Evangelium, weil Lukas dem Heilungsdienst von Jesus einen sehr großen Anteil widmet. Lukas war ein häufiger Begleiter vom Apostel Paulus. Er begleitete ihn durch viele, viele Gegenden und am Ende sogar bis in die Gefangenschaft nach Caesarea und nach Rom. Also er war nicht mit im Gefängnis direkt, aber Paulus war im Gefängnis. Und zwar 2 Jahre in Caesarea und dann eben noch einige Zeit in Rom und Lukas ist dann bei ihm geblieben. Er hat ihn versorgt, er war in seiner Nähe. Ja. Und wahrscheinlich hat er in dieser Zeit eben von Caesarea aus, das ist eine Stadt, die liegt in Israel am Meer, von dieser Stadt aus konnte er dann Nachforschungen betreiben und hat dann inspiriert vom Heiligen Geist das Evangelium aufgeschrieben. Und diese ersten Verse des Evangeliums, die sind eigentlich ein Vers. Es ist eine stilvolle, eine sprachlich wirklich ausgezeichnete Widmung. Also wenn Sprachwissenschaftler sich das anschauen, dann sind die sowieso vom Lukas-Evangelium begeistert, weil es so sprachlich sehr, sehr besonders ist. Aber diese Widmung vorne, die ist eben nochmal, also da sagen alle, das ist wirklich ganz, ganz tolle Literatur. Und obwohl es in der Bibel einmalig ist, dass ein Bibelbuch mit so einer Widmung beginnt, war das damals ziemlich üblich, eine Widmung vor ein literarisches Werk zu setzen. Er widmet das, wir werden es gleich lesen, einem gewissen Theophilus. Das heißt übersetzt Gottlieb. Und er redet ihn aber an mit vortrefflichster Theophilus. Und daraus muss man schlussfolgern, dass dieser Theophilus eine hochgestellte Persönlichkeit war. Zum Beispiel wurden Statthalter so angesprochen. Aber natürlich wollte Lukas sein Evangelium nicht einfach nur an Theophilus schreiben, sondern an eine viel breitere Leserschaft. Lukas hat als besondere Ausrichtung, dass er sagt, Christus ist für alle Menschen gekommen. Wirklich nicht nur für Juden, auch für die Heiden, nicht nur für Männer, auch für die Frauen, nicht nur für Reiche, auch für Arme, also wirklich für alle Menschen. Und es war wohl damals so, dass der, dem es gewidmet war, dass der sich um die Verbreitung kümmern sollte. Das war ja auch eine kostspielige Angelegenheit, dann dieses Evangelium zu vervielfältigen und zu verbreiten. Und jetzt möchten wir die ersten Verse mal zusammen lesen. Jetzt habt ihr genug der Vorrede gehört. Lukas 1, 1 bis 4. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Worts gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. So, das Erste, was Lukas feststellt, ich schreibe hier grundsätzlich nichts Neues. Es geht um das Evangelium, um die Dinge, um die Ereignisse, die sich unter uns in unserer Zeit, in unserer Generation ereignet haben, die auch schon Verbreitung gefunden haben, in denen du sogar schon unterrichtet wurdest, vielleicht sogar von Lukas selbst. Aber jetzt kommt der Punkt, Vers 3, so habe auch ich es für gut gehalten, es ebenfalls aufzuschreiben. Aber Lukas macht sehr deutlich, er will nicht einfach nochmal die Geschichte zusammenfassen, die Sache mit Jesus vielleicht aus seinem Blickwinkel erzählen, so sein persönliches Zeugnis geben, so wie wir das vielleicht heutzutage manchmal machen. Er möchte einen genauen, der Wahrheit entsprechenden Bericht liefern. Das ist sein Maßstab. Das ist mein erster Punkt heute Morgen, Genauigkeit. Also er gibt hier am Anfang genau an, nach welchen hohen Kriterien, mit welchem professionellen Ansatz er diesen Bericht verfassen will. Das ist total interessant. Er schreibt nicht einfach los. Er sagt, Leute, ich habe einen professionellen Maßstab, den will ich euch erstmal hier kundtun, damit ihr wirklich seht, wie ich gearbeitet habe. Das ist genial. Also, was sagt er hier in Vers 3? So habe ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. Das Wort erkundet, das kann man auch als erforscht übersetzen. Also er ist der Sache nachgegangen, das heißt nicht nur oberflächlich, so die wichtigsten Dinge, sondern er ist ins Detail gegangen. Das wird nochmal unterstützt mit dem Wort sorgfältig. Im Griechischen steht da akribes und wir haben im Deutschen das Wort akribisch oder wir könnten auch übersetzen präzise. Dann sagt er von Anfang an, also es ist wirklich ein umfassender Bericht. Wir merken, dass das Lukas-Evangelium, also es ist nicht so, dass die anderen Evangelien jetzt nicht so genau sind, aber das Lukas-Evangelium ist wirklich das größte Evangelium, das ausführlichste Evangelium. Und Lukas beginnt nicht einfach mit, ich sag mal, mit der Geburt von Jesus, vielleicht wie Matthäus, sondern er beginnt auch noch er hat vorher noch die Ankündigung der Geburt von Jesus und davor hat er aber auch noch die Geburt und die Ankündigung von Johannes dem Täufer, also wirklich von Anfang an. Und bei dieser ganzen Fülle des Materials, was er dann hatte, hat er es in guter Ordnung aufgeschrieben. Das heißt, nicht immer chronologisch, aber sinnvoll und logisch durchdacht geordnet. Also zusammengefasst, von Anfang an präzise, erforscht und durchdacht aufgezeichnet. Und das ist ein professioneller Ansatz. Lukas war also nicht nur Arzt, er war, wir würden das heute sagen, ein Historiker. Und es ist so, dass unter den Historikern hat es schon immer zwei Lager gegeben. Zwei Lager, was meine ich damit? Das waren die sogenannten Hofhistoriker. die haben am Hof der Herrscher die Geschichte so aufgezeichnet, dass ihre Herrscher stets im guten Licht dastanden. Daneben gab es die Historiker, die Geschichtsschreiber, die Wert darauf legten, die tatsächlich stattgefundene Geschichte festzuhalten und aufzuschreiben. Man nennt diese Historiker revisionäre Geschichtsschreiber. Ich würde sie einfach die wahren Geschichtsschreiber nennen. Leopold von Ranke, einer der Begründer der modernen Geschichtswissenschaft, der hat es so formuliert, diesen Maßstab für wahre Geschichtsschreibung, aufschreiben, wie es eigentlich gewesen ist. Das klingt für uns so, na, was denn sonst, wenn du Geschichte aufschreiben willst? Aber es ist eben nicht so normal. Das klingt einfach, aber es wurde eben oftmals anders gemacht. Heute ist es ja immer noch so. Heute wird zwar wissenschaftliche Geschichtsforschung betrieben, aber dennoch wird die Geschichte von den Siegern oder von den Mächtigen geschrieben. Und es ist immer noch so, dass Forscher, die unangenehme Tatsachen ans Licht bringen, schnell in eine Randposition gedrängt werden. Zu Lukas Zeiten war es natürlich auch so, aber er macht seinen Lesern deutlich, ich berichte euch so, wie es eigentlich gewesen ist. Das ist meine Arbeitsweise. Und Lukas ist da keine Ausnahme, um das hier auch mal zu betonen. Deshalb habe ich euch 2. Petrus in der Lesung lesen lassen. Die anderen haben auch so gearbeitet im Neuen Testament. Die haben es eben nicht nochmal extra so formuliert, wie Lukas es gemacht hat. Aber hört nochmal 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Oder dann auch Johannes. Was von Anfang an war, das steht, schreibt er im 1. Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und dann nochmal Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also Lukas will sich hier nichts ausdenken oder zusammenreiben, sondern er will einfach das aufzählen, was wirklich stattgefunden hat. Und ihr müsst Folgendes wissen, die damaligen Leser des Lukas-Evangeliums oder auch der Briefe von Paulus oder Johannes oder Petrus, die konnten das noch nachforschen, die konnten das noch prüfen, die lebten ja noch in der Generation der Augenzeugen. Wir sagen heute, Mensch, die können ja uns sonst was schreiben und da ist ja aber dieser garstige Graben der Geschichte. Damals war dieser Graben nicht da. Die konnten es prüfen. Sicherlich haben es einige getan und trotzdem fanden dann diese Schriften schnell Verbreitung und wurden allgemein anerkannt als wahr, als autoritativ. Und demzufolge können auch wir sie heute anerkennen. Lukas schreibt hier in Vers 1, Bericht zu geben von den Geschichten. Wir könnten vielleicht noch besser übersetzen, beschreiben von Ereignissen. Also das sind nicht Märchengeschichten, sondern Ereignisse sind hier gemeint. Ihm geht es wirklich um Tatsachen und Fakten. Dass Lukas so gründlich forscht und arbeitet, dass er schriftliche und mündliche Quellen verwendet, das schließt natürlich nicht aus, dass sein Wort von Gott inspiriert war. Auch das muss hier gesagt sein. Es bedeutet einfach, dass der Heilige Geist ihn bei der Auswahl und Anordnung seiner Quellen anleitete. Also Lukas hier als der Verfasser war nicht befreit von der Notwendigkeit geschichtlicher und gewissenhafter Forschung. Die Inspiration übergeht nicht die Persönlichkeit und den menschlichen Geist dessen, der eben Gottes Wort niederschreibt, sondern macht ihn zu Gottes lebendigen Zeugen. Wir merken das in der Bibel. Es ist wirklich ein wunderbares Wort. Jedes Buch passt zur Gesamtbotschaft. Irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Es ist ein übernatürliches Wort und trotzdem merken wir, oh ja, das scheint ein Paulus-Text zu sein hier. Das ist mehr Lukas, sein Vokabular. Johannes schreibt wieder anders. Also es gibt da Unterschiede, so wie die Menschen unterschiedlich waren, aber Gott hat sie so gebraucht, wie sie waren, um sein Wort aufzuschreiben. Nun wollen wir uns nochmal anschauen, wie das konkret aussieht, wie Lukas das gemacht hat, wie er diesen hohen Maßstab, den er uns jetzt gesagt hat, umgesetzt hat. Wie wurde er diesem Maßstab gerecht? Und ich denke, er gibt uns hier in diesen ersten Versen schon 3 Richtlinien an, nach denen er gearbeitet hat. Man könnte auch sagen, dass er seinen genauen Bericht belegt, indem er ihn in das Licht 3 Zusammenhänge, Dreierkontexte stellt. Also das ist immer ganz wichtig in der Forschung. Ja, Kontext, 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 das ist das, was man beachten muss. Und das macht Lukas. Der erste Kontext ist der Kontext der Heilsgeschichte. Vers 1. Die Ereignisse, unter uns geschehen sind, oder wir können es eigentlich auch übersetzen, in manchen Bibeln ist es so übersetzt, die sich unter uns erfüllt haben. Dieses Wort kann man auch als erfüllt haben übersetzen. Nun, was kann sich erfüllen? Natürlich Verheißungen, ja, Prophetien. Lukas verweist uns also hier direkt im ersten Vers auf die Verheißungen des Alten Testaments. Also, was ich euch berichte, sind keine ausgedachten Geschichten. Es sind auch keine unerwarteten Ereignisse, irgendwelche Zufälle. Nein, es sind Erfüllungen alttestamentlicher Verheißungen. Und ich finde es interessant, schon Abraham hatte diese Verheißung von Gott bekommen, dass in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen und wie Lukas dann wirklich deutlich macht, wie Jesus für alle Menschen gekommen ist. Und das finden wir dann schon in den ersten Kapiteln bestätigt. Lukas berichtet uns ja über den alten Simeon und die Prophetin Hanna, die Jesus als Baby im Arm gehalten haben, als er von seiner Mutter und Vater in den Tempel gebracht wurde zur Darstellung. Und als Simeon das Jesus-Baby sieht, sagt er, Lukas 2, Vers 28, Vers 29, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Ja, also jetzt kommt das, was Gott verheißen hat für alle Menschen. Oder auch der Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der dann in seinem Lobpreis zur Geburt seines Sohnes sagt, gelobt sei der Herr, Kapitel 1, Vers 68, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners Davids, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Jetzt kommt das, was Gott verheißen hat. Also, das ist wissenschaftliches Arbeiten. Man stellt es in den Kontext und wir hatten jetzt den Kontext der Heilsgeschichte. Das ist Heilsgeschichte, das ist noch nicht alles. Lukas stellt ihn auch ganz bewusst in den Kontext der Weltgeschichte. Also Heilsgeschichte, das ist die Geschichte, wie Gott den Menschen erlösen will. Weltgeschichte ist halt die Weltgeschichte, was in dieser Welt passiert ist. Und das merken wir. Lukas gibt viele Hinweise über den geschichtlichen Zusammenhang der beschriebenen Ereignisse, damit wir sie auch richtig in diesem Zusammenhang verstehen können. Er bettet es in die Weltgeschichte ein. Also ich lese euch jetzt mal nur eine Stelle vor, die ihr alle natürlich kennt, gerade diese ersten Kapitel im Lukas-Evangelium, die beginnen alle mit dieser geschichtlichen Einbettung. Man merkt so richtig, wie Lukas das wichtig war, dass es eben kein Märchen war, es war einmal irgendwann, sondern ganz konkret, ich lese mal Kapitel 3, aber im Vers 1, aber am 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter den Hohepriestern Hannas und Kaiaphas, da erging das Wort an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und so finden wir das ja in den ersten Kapiteln ständig. Auch die berühmte Weihnachtsgeschichte geht so los mit einer ganz genauen Datumsangabe. Damals gab es noch kein Datum, da hat man halt die herrschenden König und Fürsten angegeben, und je mehr man angegeben hat, desto konkreter war das geschichtlich einzuordnen. Wir merken, Lukas will uns hier diesen Kontext der Weltgeschichte geben, macht aber deutlich, es ist nicht so, dass Gott in dieser Weltgeschichte jetzt mal wieder ein bisschen mitmischt, sondern Gott lenkt diese Weltgeschichte. Jonas hat uns das ja zur Weihnachtspredigt so wunderbar gezeigt, wie Augustus und die Volkszählung und alles, was dazu gehört, tatsächlich, das war Weltgeschichte, aber es musste dienen. Augustus musste damit Gott und seinem Willen dienen, damit dann auch Josef und Maria zur rechten Zeit an den rechten Ort kamen, wo der Messias geboren werden sollte und so weiter. Also wir haben den Kontext zur Heilsgeschichte. Lukas achtet auf den Kontext zur Weltgeschichte und es gibt noch einen dritten Zusammenhang, einen dritten Kontext, auf den Lukas Wert legt, und ich nenne ihn den Kontext zur Jesusgeschichte. Lukas selbst gehörte zwar zur Generation Jesus, ja, aber er war kein Augenzeuge. Er war ja kein Jude, er kam wahrscheinlich aus Antiochien, also er war nicht live mit dabei. Aber er ist, um sein Evangelium aufzuschreiben, zu denen gegangen, die Augenzeugen waren. Das wird hier im Vers 2 deutlich, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Also seine wichtigsten Quellen sind Augenzeugen. Ja, das ist heute so, gerade in der Kriminalistik, wenn man irgendwas herausbekommen will, die wichtigsten Quellen, das sind die, die eben wirklich Augenzeugen sind, die es gesehen haben. Und Lukas sagt aber, er schränkt das noch ein. Er nimmt nicht irgendwelche Augenzeugen, es gab wahrscheinlich sehr viele Menschen, die Jesus mal erlebt haben, sondern er hat auch für die Augenzeugen nochmal besondere Kriterien der Zuverlässigkeit. Sie sollten also von Anfang an dabei gewesen sein. Ich nehme an, das bedeutet, dass sie mindestens von der Taufe Jesu an, vom Anfang an seines Dienstes dabei gewesen sind. Dann die ihm aber auch nachgefolgt sind, die also nicht nur Augenzeugen waren, sondern die seine Schüler waren, seine Jünger, und die jetzt Diener am Wort sind, die also das Geschehene verkünden und auslegen und die Deutung geben. Nochmal, wie ist Lukas an diese ganzen Leute rangekommen? Nun, ich denke, in der Zeit, wo er dort 2 Jahre in Caesarea war, dem Paulus da zur Seite gestanden ist, und von da aus konnte er nach Jerusalem, nach Bethlehem, sogar nach Nazareth, nach Kapernaum. Er konnte all diese Orte leicht bereisen, es war genug Zeit, das waren nicht die großen Strecken. Er konnte all die Leute aufsuchen, die damals live dabei waren und mit ihnen sprechen. Und deshalb finden wir eben auch dann im Lukas-Evangelium wirklich diese Berichte über Jesu Geburt, die so ausführlich sind, und sehen, ja, das sind wirklich Augenzeugenberichte, die uns Lukas hier aufbewahrt hat. Und auch dieses Wort, wo hier steht, die uns das überliefert haben, das klingt für uns auch so vielleicht ein bisschen, ja, also überlieferte Legenden, so die mündliche Überlieferung, ja, aber was weiß ich, was da wirklich passiert ist, aber das ist nicht so zu verstehen, sondern das Wort überliefert haben, das ist ein Begriff von Rabbinern. Da geht es darum, dass Rabbiner ihren Schülern ihre Lehre, ihre Worte wörtlich einprägen, ja, zuverlässig, schulmäßig. Sie mussten wörtlich das nachsprechen und das auswendig lernen, was ihr Rabbiner ihnen vorgesagt hat. Übrigens, sicherlich war das bei Jesus und seinen Jüngern so ähnlich. Die haben viele Dinge wörtlich gelernt und konnten es dann dementsprechend auch gut so wieder aufschreiben. Natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, aber dieses Lernen war wichtig. Bisschen in der Art und Weise haben wir das ja heute. Wir lernen einen Bibelvers auswendig oder wir verinnerlichen ihn und dann ist er in unserem Herzen, in unserem Gedächtnis, und der Heilige Geist wirkt trotzdem durch dieses Wort in uns, dass er uns dann daran erinnert oder uns wirklich das Verstehen schenkt, so dieses Zusammenspiel. Also, wer hat das so zuverlässig überliefert? Nun, das sind natürlich vorrangig die Apostel gewesen. Die waren diese Überlieferer, diese Lehrer. Und sie entsprechen dem hohen Maßstab, den Lukas für sein Evangelium hat. Also, 3 Kontexte. Lukas beachtet den Kontext der Heilsgeschichte, diese erfüllten Prophetien. Dann der Kontext der Weltgeschichte, Gott lenkt die Geschichte, und der Kontext der Jesusgeschichte, die verlässlichen Augenzeugen. Das ist ein ziemlich großer Aufwand. Und wir könnten fragen, ja, was bringt dieser Aufwand? Was bringt dieser genaue Bericht? Ändert das jetzt tatsächlich unsere Lage? Können wir uns dadurch unsere gesellschaftliche Randposition lösen? Können wir jetzt unseren Glauben beweisen? Können wir mehr Anerkennung bekommen wegen höherer Wissenschaftlichkeit? Ist das jetzt das Ziel? Mag sein, dass das ein Stück weit geht. Es haben ja auch manche Forscher Sachen bezweifelt, zum Beispiel berühmt die Auferstehung Jesu, die von einigen Journalisten oder Geschichtsforschern oder Kriminalisten untersucht wurde und die dann tatsächlich zum Ergebnis gekommen sind, nach wissenschaftlicher Arbeitsweise kann es nur so passiert sein, ja? Mag sein, aber ich denke, diese erfüllten Verheißungen, diese Souveränität Gottes, die zuverlässigen Augenzeugen, die geben uns selbst Gewissheit. Darum geht's. Also mein erster Punkt war, Lukas verfasst einen genauen, der Wahrheit entsprechenden Bericht. Und jetzt kommt das zweite, um uns Gewissheit in der Lehre zu geben. Genauigkeit und jetzt kommt Gewissheit. Ja, Vers 4, damit du die Gewissheit der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Gewissheit kann man auch mit Unbezweifelbarkeit oder mit sicherem Stand übersetzen. Ja, also das kennt man ja aus vielen Lebenslagen tatsächlich, wie wichtig es manchmal ist, einen sicheren Stand zu haben, ein festes Fundament zu haben, auf dem man einfach sich sicher fühlt. Und so ist das gemeint. Gottes Wort basiert auf Tatsachen, Gottes Wort ist Wahrheit und darum gibt es uns einen festen Grund, einen sicheren Stand. Ja, wenn du auf einem schwimmenden Boot stehst oder auf einem Sumpf oder auf dem Sand stehst oder so und dann wirst du bedrängt durch Wind oder durch Angriffe, du hast keinen sicheren Stand, du schwankst hin und her, du wirst umfallen. Wenn du auf dem Felsen stehst, wo du dich wirklich sicher hinstellen kannst, dann stehst du fest und kannst den Stürmen und den Wellen wirklich standhalten. So ist das gemeint. Und die Christen damals brauchten diesen sicheren Stand. Und wir heute natürlich genauso. Das Bekenntnis zur Zeit der Apostel und auch danach war ja meistens direkt mit Verfolgung verbunden. Das wird im zweiten Bericht des Lukas deutlich. Sobald man zum Glauben kam, sobald sich da Gemeinden gründeten, wurden sie auch ziemlich schnell verfolgt. Oder isoliert, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Oder sie hatten keine Grundlage mehr, Geld zu verdienen, sie haben ihre Arbeit verloren und so weiter. All das ist ziemlich sofort passiert. Warum war das so? Das Christentum unterschied sich nicht nur gänzlich von den anderen Religionen, nein, es verurteilte auch ihren Wert. Es stellte sie als wertlos, ja, als Lügen und als Götzendienst dar. Also das klingt ein bisschen hart, aber es ist wirklich so, die Christen haben nicht nur gesagt, wir sind einfach besser als ihr, sondern ihr seid wertlos. Ihr seid schlecht. Versteht ihr? Jesus nahm Sünder an. Ja, die größten Sünder können zu Jesus kommen. Das ist nicht hier gemeint. Aber Jesus war nicht tolerant, dass er tolerant gegenüber anderen Religionen gewesen wäre, tolerant gegenüber Götzendienst. Nein. Und heute wissen wir das. Heute wird ja nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz gefordert. Christen waren also gesellschaftlich ausgestoßen. Christen lebten nach ihrer Bekehrung wie in einer anderen Welt. Und diese neue Welt war ihnen feindlich gesinnt. Ja, von jetzt auf gleich eine wie in einer anderen Welt und dann ringsherum eine feindliche Welt. Und was passiert dann, wenn mir keiner glaubt? Wenn die Mehrheit gegen mich und meine Meinung steht, dann fängt man natürlich an, sich zu hinterfragen. Wenn die alle was anderes sagen, bin ich wirklich richtig? Ist das wirklich wahr? Man fängt an zu zweifeln. Man macht es umso mehr, wenn die anderen einen nicht nur nicht glauben, sondern wenn sie ihn auch bedrängen, unter Druck setzen, bedrohen, beschimpfen, verachten und verlachen. Irgendwann zweifelt man an sich selbst und an seiner Überzeugung. Und darum brauchten Theophilus, solche wie er, Vergewisserung, dass ihr Glaube wahr ist. Sie mussten in ihrer neuen gemeinsamen Identität gestärkt und geführt werden. Sie mussten in ihrem Glauben gestärkt werden, so wie wir heute. Und das ist mein dritter Punkt. Das erste war also Genauigkeit. Lukas verfasst diesen genauen, der Wahrheit entsprechenden Bericht. Zweitens, um uns Gewissheit der Lehre zu geben. Und jetzt drittens, um dadurch unseren Glauben zu stärken. Also Genauigkeit, Gewissheit, Glauben. Und ich denke, heute ist es vielleicht mehr und mehr wieder so wie damals. Christen passen nirgendwo richtig dazu. Sie sind einfach nicht kompatibel. Zwar leben wir hier in Deutschland in einem Land, das maßgeblich vom Christentum geprägt wurde. Zwar gibt es auch viele Parallelen zu vielen anderen Weltanschauungen und Religionen. Ja, also ich habe mich schon wunderbar mit Moslems über Gott und über Moral und so unterhalten. Wir haben gemerkt, wie viel Einigkeit wir da haben. Ja, all das ist da. Christen sollen sich auch nach Gottes Wort in der Gesellschaft engagieren. Sie sollen wirklich für ihre Stadt, für ihr Land eintreten, Gutes tun. Aber es bleibt dabei, sie gehören nicht richtig dazu. Der christliche Glaube ist einzigartig und in dieser gottfeindlichen Welt darum anstößig. Und sicher sind es vielleicht nicht immer so direkt unsere Glaubensinhalte, also unser Bekenntnis, was anstößig wirkt, weil das gar nicht bekannt ist, weil es gar nicht zur Sprache kommt, weil das eh keinen interessiert. Aber dann sind es unsere Entscheidungen, die wir aufgrund unseres Glaubens treffen. Dass wir in vielen Fällen eben nicht dem Mainstream folgen, sondern gegen den Strom schwimmen. Ich will es mal ganz allgemein aufzeigen. Das Christentum richtet sich gegen den uns umgebenden Materialismus. Also Geld, Macht und Anerkennung, dass das wichtig ist, dass das alles ist. Christentum voll dagegen. Das Christentum richtet sich gegen den uns umgebenden Moralismus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, warum? Christentum ist da auch Moral und gut sein und gute Werke tun und viele Gebote. Ja, aber es richtet sich gegen Moralismus, gegen dieses Denken, der Mensch ist im Kern gut und dieses Motto, wir schaffen das oder wir können die Welt retten oder ich kann mich selbst retten. Und das Christentum richtet sich auch gegen den uns umgebenden Liberalismus, der heute vor allen Dingen uns im sexuellen Bereich entgegentritt, ja, wo gesagt wird, wir lassen uns nicht von irgendwelchen Traditionen, Normen und erst recht nicht von biblischen Geboten vorschreiben, was wir unter Mann sein, Frau sein, Familie, Sexualität verstehen und so weiter. Ja, im Gegenteil, Gender Mainstreaming ist inhaltlich genau gegen die biblischen Ordnungen gerichtet. Und was dazu kommt, es wird mehr und mehr zum unumstößlichen Gesetz. Es wird sogar zum Menschenrecht erklärt. Ja? Diese Inhalte des Gender Mainstreaming oder auch sowas wie, dass man abtreiben darf. Das wären Menschenrechte. Also es ist wirklich voll und ganz gegen das, was wir in der Bibel finden. Also, Materialismus, Moralismus, Liberalismus, ja, das sind so Bereiche, wo Anstoß erregt wird. Aber das Anstößigste, es wird immer eine Sache bleiben, nämlich das Kreuz, das Evangelium, dass der Sohn Gottes Mensch werden musste, dass er am Kreuz für uns sterben musste und dass das der einzige Weg war, um uns zu retten. Der Mensch ist so schlecht, so hilflos, so verdorben, so voller Sünde, er ist so diesen Materialismus, Moralismus, Liberalismus ausgeliefert. Dass der einzige Weg war, ihn zu retten, dass Christus seine Schuld auf sich nahm und die Strafe Gottes am Kreuz dafür trug. Das ist der größte Anstoß im Christentum. Das richtet sich gegen den tiefsten Kern des menschlichen Stolzes. Aber es ist wahr. Der Mensch ist verloren. Und dann hören wir die zentrale Aussage des Lukas-Evangeliums, wo Lukas sozusagen seine Botschaft zusammenfasst. Lukas 10, Vers 19. Ja, der Mensch ist verloren, aber dann sagt Jesus, Jesus ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Wer seine eigene Verlorenheit erkennt, er wird sich nicht am Kreuz stoßen, sondern wird sich zu ihm flüchten und vor Christus auf die Knie gehen. Mag es manchmal auch so sein, dass man widerwillig hingeht. Manche Christen bei ihrer Bekehrung sagen, ich war der widerwilligste Christ, den es gab. Ich wollte nicht, aber sie konnten nicht anders, als zu Christus zu gehen und auf die Knie zu fallen und um Vergebung ihrer Schuld zu bitten, um dann aber Vergebung zu erlangen und Erlösung zu finden. Frieden mit Gott. Das heißt, dass unsere Schuld vergeben ist. Das heißt, dass nicht mehr Gottes Gericht, Gottes Zorn über uns steht, sondern dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Frieden mit Gott ist das Wichtigste in dieser Welt. Es gibt nichts Wichtigeres. Nicht Gesundheit, nicht Geld, nicht Anerkennung, egal was. Es gibt nichts Wichtigeres, als diesen Frieden mit Gott zu haben, denn das bestimmt das, wie du in Ewigkeit leben wirst. Aber dieser Frieden mit Gott, der führt dich, ob du willst oder nicht, in die Feindschaft zur gottlosen Welt. Jesus hat das mal ganz krass gesagt. Ich bin nicht gekommen, um euch diese Friede, Freude, Eierkuchenwelt zu bringen. Ich führe euch mehr oder weniger in den Unfrieden zur Welt. Es wird viel Spannung, viel Streit, viel Trennung geben, wenn ihr mir nachfolgt. Jesus selbst wurde aufs Äußerste angefeindet und er sagte seinen Jüngern, euch wird es genauso gehen. Der Jünger steht nicht höher als der Meister. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist die Realität. Aber er lässt uns nicht hängen, er lässt uns nicht alleine, sondern er gibt uns einen festen Grund, ein Fundament, auf dem wir feststehen können, auf dem wir Halt und Ruhe auch in stürmischen Zeiten finden. Zum Beispiel hier im Lukas-Evangelium. Und deshalb ist es so herrlich, diese Widmung, diese Beschreibung seines wissenschaftlichen Ansatzes zu lesen und zu verstehen und zu merken, ja, hier können wir wirklich drauf stehen. Es ist ein genauer, der Wahrheit entsprechender Bericht, der uns Gewissheit in der Lehre gibt, was wir als unter Evangelium verstehen. Und so werden wir im Glauben gestärkt. Also das Evangelium ist nicht ein Produkt von Jahrzehnte oder jahrhundertelanger kreativer, mündlicher Überlieferung, so wie es manche vielleicht denken. Lukas schrieb auch nicht das auf, was er über fünf Ecken irgendwie gehört hat und nach eigenen Gutdünken verarbeitet und zusammengefasst hat. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in die Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese Botschaft gründet auf wahren historischen Ereignissen. Ereignisse, die zugleich Erfüllungen sind. Das Evangelium ist keine Legende, um sich irgendwie besser zu fühlen. So ein schöner Überbau ums Leben, so moralisch, dass man sich irgendwie eine gute Art hat hier im Leben und mit all den Problemen umzugehen. Nein, es ist tatsächlich passiert, es ist wahr und darum dürfen wir uns darauf gründen. Dieser Tage, als ich hier durch die Stadt gefahren bin, habe ich überall diese Werbung von Bibel-TV gesehen, über warum man betet. Da sind alle möglichen Gründe angegeben, außerdem warum wir beten, nämlich dass es einen Gott gibt, der uns erhört. Es ist so eine richtige esoterische Botschaft. Irgendwie hilft mir das Gebet spirituell weiter. Das ist nicht gemeint hier. Wir haben eine feste Grundlage, die gibt uns Sicherheit. Und deshalb möchte ich euch alle ermutigen, in diesen Zeiten und am Anfang dieses Jahres, nehmt eure Bibel zur Hand. Und zwar täglich. Und forscht in ihr nach und rüstet euch zu und stellt euch so wirklich auf dieses Fundament. Wir brauchen dieses Fundament. Stellt euch da drauf. Nicht einfach, Hauptsache ich habe ein paar Verse gelesen, sondern macht es zu eurer täglichen geistlichen Übung, dass ihr euch innerlich auf dieses wunderbare Fundament stellt und dann durch all diese Anforderungen, Anfechtungen, alle Probleme und sei es großes Leid, durchgehen könnt, die dieses Jahr vielleicht auf euch zukommen. Möge der Herr euch da schenken, dass ihr Disziplin habt, dass ihr dranbleibt, dass ihr Zeit immer wieder findet und dass ihr innerlich Ruhe findet und euch wirklich ausrichten könnt auf dieses Wort. Möge der Herr schenken, dass er euch mit diesem Wort stärkt und wappnet, was auf euch zukommt. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und wie wir es hier gerade im Lukas-Evangelium sehen können, wie ordentlich und sauber verfasst, wie wir wirklich sehen können, ja, es ist wirklich, das sind Augenzeugenberichte, es sind Erfüllungen, das ist wirklich im Alten Testament schon verheißen gewesen. Und es ist wirklich eben keine Legende, sondern es ist Wahrheit, was wir dort finden. Danke dafür, dass du uns nochmal extra sogar diese Widmung, diesen wissenschaftlichen Ansatz dazu gibst, dass Lukas uns das so aufgeschrieben hat, dass wir noch mal mehr Gewissheit finden dürfen. Wir preisen dich dafür. Ich bitte dich, Herr Schenke, dass wir wirklich das gebrauchen, dass wir dieses Fundament, was du uns gibst, nicht einfach im Schrank stehen lassen, sondern dass wir wirklich es zur Hand nehmen und uns draufstellen, indem wir es lesen und indem wir es glauben. Amen.